seid herzlich willkommen beim Podcast Frauen machen Geschichte des Ökumenischen Frauenzentrums Evas Arche in Berlin. Ich heiße Anne Borotzky-Voss, ich bin Bildungsreferentin in Evas Arche und auch in dieser 6. Folge unseres Podcasts will ich euch wieder eine Frau vorstellen, die nicht nur in ihrer Zeit sehr wichtig war und die es auf jeden Fall wert ist, dass wir uns an sie erinnern. Bei mir ist heute Claudia von Jullieu, die uns schon in der 1. Folge Katharina von Kardorff-Oheim nahegebracht hat. Claudia ist eine ausgewiesene Expertin für Frauengeschichte. Mit ihrem Projekt Frauentouren veranstalten sie und ihre Kolleginnen viele Führungen zur Frauengeschichte in Berlin, manche zu bestimmten Frauen oder auch zu bestimmten Themen, zum Beispiel Frauen und Armut oder auch Frauen als Architektinnen. Herzlich willkommen, Claudia.
Hallo, Anne.
Ja, am 23. Mai wurde in Deutschland 70 Jahre Grundgesetz gefeiert. Ja, und auch die Frauen haben zu feiern, denn im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht der Satz: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Dieser Satz hat natürlich nicht von selber den Weg ins Grundgesetz gefunden, sondern er ist einer Frau zu verdanken, nämlich Elisabeth Selbert. Und um diese Frau geht es heute in unserer Episode des Podcasts. Claudia, das war ja schon eine spannende Geschichte, wie der Gleichberechtigungssatz ins Grundgesetz kam. Der Parlamentarische Rat hatte in seiner ersten Lesung beschlossen, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das Gesetz muss Gleiches gleich, Verschiedenes nach seiner Eigenart behandeln. Wie kam es denn, dass am Ende dann darin im Grundgesetz stand, Männer und Frauen sind gleichberechtigt?
Ja, unter den 65 Mitgliedern gab es 4 Frauen. Eine war Elisabeth Selbert.
Also Mitglieder des Parlamentarischen Rats.
Des Parlamentarischen Rats, genau. Also 4 Frauen. Eine war Elisabeth Selbert und die war Juristin. Und der ist sofort klar gewesen, vor dem Gesetz gleich heißt nur vor Gericht. Und Gleiches soll gleich behandelt sein. Verschiedenes unterschiedlich. Frauen, die Debatten gibt es heute noch, sind Frauen und Männer verschieden. Damals, ja, wäre bei einer Umfrage wahrscheinlich über 90% hätten Frauen als verschieden bezeichnet. Das heißt, es wäre die absolute Ungleichbehandlung festgeschrieben worden, die Diskriminierung von Frauen, noch schlimmer als in der Weimarer Republik. Und dagegen hat also Elisabeth Selbert formuliert, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, hat auch von ihren Kolleginnen, den anderen Müttern des Grundgesetzes, dafür keine Unterstützung bekommen. Also die Sozialdemokratin Friederike Gnadig meinte, dann sind ja alle Gesetze ungültig, wie soll das in der Praxis gehen? Das war auch die Argumentation der Männer übrigens. Und die konservativeren Politikerinnen wie Helene Weber und Helene Wessel, die haben eben auch diese Verschiedenheit vertreten. Elisabeth Selbert hat sich aber nicht da von irgendwelchen Mehrheiten ins Boxhorn jagen lassen. Die ist an die Öffentlichkeit gegangen. Also sie hat später sich erinnert, sie ist also durch ganz Deutschland gereist, hat überall darüber gesprochen, auch im Radio, also was da für eine Ungerechtigkeit für die Frauen festgeschrieben werden soll. Und die Frauen haben das auch verstanden, weil die haben also so viele Briefe nach Bonn geschickt, dass die Postämter zusammengebrochen sind. Und es sollte ja eigentlich eine, wie es bei Verfassungen üblich ist, eine Volksabstimmung geben. Und die Männer haben plötzlich gedacht, ja, die Frauen haben ja nach dem Krieg die Mehrheit der Wählerschaft gestellt. Ihr ganzes Grundgesetz geht den Bach runter.
Und also dann haben sie ganz noch mal einen Schritt zurück. Es war ja so, dass im ersten Anlauf Elisabeth Selbert auch gescheitert ist. Da wurde ihre Formulierung, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, abgelehnt. Und dann hat sie diese Tour gemacht.
Quasi den Aufstand der Frauen für ihre Forderung, ihren Antrag. Und daraufhin wurde bei der 2. Lesung erklärt, das ist ja gar kein Unterschied. Ja, die Gleichberechtigung oder die unterschiedliche Behandlung ist ja alles dasselbe. Also die Männer waren nicht bereit, ihre Niederlage einzugestehen. Aber ja, sie haben dann beschlossen, es kommt ins Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Elisabeth Selbert hat erklärt, ja, das war die Sternstunde ihres Lebens. Aber es ist eigentlich die Sternstunde der Demokratie, kann man sagen. Also die Frauen haben wirklich in einer Massenkampagne, also das finde ich immer sehr ermutigend, was man bewegen kann.
Nicht in Zeiten von Internet, wo man einfach nur ein paar Tasten drückt und schon eine Petition auf Change.org unterzeichnet hat, sondern die haben ja wirklich Briefe und Karten geschrieben.
Genau, deshalb hat es, glaube ich, auch eine andere Gewichtung bis dahin. Das waren auch nicht unbedingt Einzelbriefe, sondern es haben Betriebsvollversammlungen von Frauen in Kirchengemeinden, in Stadtteilen, haben wirklich Versammlungen von Frauen. Also hinter manchen Briefen standen also von irgendeinem Betriebsrat aus Kassel, weiß ich, da standen 1000 Beschäftigte dahinter. Also das war wirklich eine große Massenbewegung.
Toll, das finde ich wirklich phänomenal, dass dieser Grundsatz in unserem Grundgesetz steht. Du hast schon gesagt, Elisabeth Selbert war Mitglied im Parlamentarischen Rat. Und dieser Parlamentarische Rat hatte ausschließlich die Aufgabe, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland auszuarbeiten. Es sollte ja keine richtige Verfassung sein, um so ein bisschen die Vorläufigkeit zu betonen. Und dieser Parlamentarische Rat hatte also 65 Mitglieder. Nur 4 Frauen. Und wie ist denn Elisabeth Selbert in diesen Parlamentarischen Rat eigentlich reingekommen?
Ja, sie war seit 1920, also seit Beginn der Weimarer Republik, war sie Sozialdemokratin. Und da war sie so ungefähr 25 Jahre alt, also eine junge Frau. Also dann können wir auch quasi rechnen, wie alt sie 1948 war. 49 war, also dann Anfang 50. Und sie ist nach 1946, als es die ersten freien Wahlen nach der Befreiung von der NS-Diktatur gab, ist sie, das waren erstmal Landtagswahlen, ist sie in Hessen in Landtag gewählt worden. Und die Mitglieder des Parlamentarischen Rats, also dieses Verfassungsorgans, die sind von den Landtagen, also nach Bevölkerungszahl ist bestimmt worden, welches Land wie viele Mitglieder stellen darf. Aber Elisabeth Selbert ist interessanterweise nicht vom Hessischen Landtag, dem sie ja angehörte, entsandt worden, sondern aus Niedersachsen. Interessant ist auch, also eine Frau aus Niedersachsen, aus Nordrhein-Westfalen 3 Frauen, also die hatten natürlich auch die meisten Mitglieder, weil das bis heute das größte Bundesland ist, bevölkerungsmäßig ganz klar. Und die anderen hatten gar keine. Also offenbar war so Niedersachsen und sie kommt aus Kassel, hat auch zum Teil in Göttingen studiert. Also da gab es so die Beziehung, die suchten jemanden, die wollten eine Frau dabei haben. Und sie war ja auch eigentlich prädestiniert für sowas, weil sie eben Juristin war.
So lange Zeit war es ja auch üblich, immer nur von den Vätern des Grundgesetzes zu sprechen. Aber es ist eben ganz wichtig, auch die Mütter, selbst wenn es nur 4 waren, nicht zu vergessen.
Der Begriff stammt wirklich von der anderen Sozialdemokratin im Parlamentarischen Rat, von Frieda Nadig. Die hat, als sie gehört hat, Mütter des Grundgesetzes, eine Zeitung hat diesen Begriff entwickelt, hat die Porträts von allen Mitgliedern mit Fotos gebracht. Und da hat sie gesagt, ja, die 4 Frauen fallen da ja nicht auf bei vielen Männern, aber es gibt auch Mütter des Grundgesetzes. Mhm. Wobei sie auch eigentlich gleich gesagt hat, was heute ja ein Thema ist, wo Parität endlich in den Parlamenten gefordert wird. Frieda Nadig hat auch gesagt, eigentlich darf so ein Männergremium, mehrheitlich ist die Bevölkerung weiblich, gar kein Grundgesetz machen.
Gerade nach dem Krieg.
Ja. Also es wurde damals auch schon in Frage gestellt.
Mhm. Zurück zu Elisabeth Selbert. Elisabeth Selbert wurde 1896 geboren. Wir haben schon gerechnet. Sie war also, als das Grundgesetz dann verabschiedet wurde, Anfang 50. Sie war Juristin und hatte ja einen Ausbildungsweg, der alles andere als geradlinig verlaufen ist. Wie wurde denn, sie stammt ja aus Kassel, wie wurde aus dem Kasseler Mädchen Martha Elisabeth Rode, so hieß sie mit ihrem Geburtsnamen, eine promovierte Juristin?
Ja, also sie kam eben nicht aus einer bürgerlichen Gesellschaft, wo überhaupt, wenn überhaupt Frauen studiert haben. Es war ja noch die absolute Ausnahme am Beginn des 20. Jahrhunderts. Und ja, für Frauen aus anderen Schichten eigentlich gar nicht. Also das heißt, sie hat eine Büroausbildung gemacht, hat als Telefonistin gearbeitet, während dem Ersten Weltkrieg, und ja, hat dann 1920 geheiratet. Telefonistin war öffentlicher Dienst, damit wurde sie fristlos entlassen. So waren die Bestimmungen damals. Also auch das war wahrscheinlich ein Grund für sie, also gegen diese Ungleichbehandlung, die sie selber erfahren hatte, vorzugehen. Sie hat zwei Kinder auch bald bekommen. Aber das hat sie offenbar nicht ausgefüllt und sie hat einfach die Chance genutzt. Also die Chance ist schon gut, also eigener Haushalt und zwei Kinder ist eigentlich genug Belastung. Sie hat Abitur gemacht und ab 1923 durften Frauen eben auch Richterin, Anwältin, Staatsanwältin werden. Sie hat nach dem Abitur angefangen, Jura zu studieren. Und sie hat selber gesagt, ihr Mann hat das alles unterstützt, ihr Ehemann. Aber praktisch, wer hat denn auf die Kinder aufgepasst, wenn sie eben nach Marburg bzw. nach Göttingen zur Uni gefahren ist? Das war ihre Mutter. Also das heißt, es ist eigentlich die weibliche Unterstützung. Also der Mann war, der Ehemann war so offen, dass er ja da keine Steine in den Weg gelegt hat. Aber letztendlich ist es die weibliche Unterstützung auch da wieder, wenn man genau hinguckt.
Und sie hat das Jurastudium mit der Promotion abgeschlossen und sie hat eine Arbeit geschrieben zum Thema Zerrüttung als Ehescheidungsgrund. Das war ja damals auch durchaus ungewöhnlich.
Genau, das war eben eine, also wir haben ja jetzt 100 Jahre Frauenwahlrecht als großer Erfolg, aber was konnten die Frauen eigentlich durchsetzen im Parlament? Und das war ein ganz großes Thema. Eben das Scheidungsrecht zu reformieren. Also in der Bundesrepublik galt das bis in den 1977, dass eine Ehe nur geschieden werden kann, wenn einer Ehebruch begangen hat. Und das heißt, es wurde schmutzige Wäsche gewaschen und dass
eine Ehe auch einfach schuldig geschieden.
Genau, schuldig geschieden. Elisabeth Selbert hat quasi juristische Begründung dafür angeführt, aber es war eigentlich auch ein großes Frauenthema in der Weimarer Republik, was sie aufgenommen hat. Also was auch zeigt, sie ist ja jemand gewesen, die berufliche Kompetenz und Qualifikation und eben auch politische und frauenpolitische Sachen immer zusammengedacht hat. Was noch sehr erwähnenswert ist, sie ist ja Anwältin geworden. Und das also mit ganz großem Glück. Wenige Tage im Dezember 1934 hat sie das zweite Staatsexamen abgelegt. Das ist also damals genauso wie heute, womit sie also die Berechtigung bekam, eine Anwaltspraxis anzumelden. Und das war wenige Tage, bevor am 1. Januar 1935 die Bestimmung der Nazis in Kraft trat, dass Frauen keine juristischen Berufe, nicht mehr zu juristischen Berufen zugelassen werden sollen. So war's. Und es gibt also die Überlieferung, die Prüfungskommission ist extra zwischen Weihnachten und Silvester zusammengetreten, damit sie das Staatsexamen hat. Und dann offensichtlich hatte die Behörde auch noch auf, wo sie dann noch ihr Büro anmelden konnte. Mhm. Und das war ganz wichtig für die Familie, weil der Mann ja auch Sozialdemokrat war und bei der Stadt Kassel gearbeitet hat. Der war 1933 eben rausgeflogen, saß zeitweise auch im Gefängnis. Und jetzt konnte Elisabeth Selbert mit ihrem Einkommen den Lebensunterhalt der Familie bestreiten.
Mhm. Dann hat sie die Familie über die Runden gebracht.
Genau, also wobei es ja in der Nazizeit als Juristin macht man sich auch so seine Gedanken, aber sie hat eben angegeben, sie hat halt Familienrecht gemacht, aber wenn man so denkt, zu Familienrecht gehörte eben auch, weil wir gerade über Scheidung gesprochen haben, dass man sich aus rassistischen Gründen scheiden lassen konnte oder so. Also, aber offenbar hat sie da einen Weg gefunden, dass sie da nicht solche Nazi-Geschichten machen musste.
Ja, und dann wurde sie eben nach dem Krieg eine der Mütter des Grundgesetzes und hat eben auch selbst die Verabschiedung des Gleichheitsgrundsatzes als Sternstunde ihres Lebens bezeichnet. War sie denn nach der Arbeit im Parlamentarischen Rat weiterhin politisch aktiv?
Ich glaube, deshalb war es auch die Sternstunde ihres Lebens, weil sie war die bekannteste Frau in Westdeutschland mit ihrer Kampagne und ihrer Rolle da im Parlamentarischen Rat. Aber die SPD hat sie auf einem ganz hinteren Listenplatz zur Bundestagswahl aufgestellt, die dann ja auch 1949 nach Inkrafttreten des Grundgesetzes war. Das heißt, sie hat kein Mandat bekommen. auch bei nächsten Wahlen nicht. Da ist sie, wenn ich mich richtig erinnere, gar nicht mehr angetreten. Sie war nur Mitglied im Hessischen Landtag eine Weile. Alle haben dann damit gerechnet, sie wird von der SPD ins Bundesverfassungsgericht entsandt. Also das ist ja nicht an Parteimitgliedschaften gebunden, ja. Aber so ein bisschen wird das immer ausgezählt zwischen den Parteien. Aber auch da, also da gab es eine Frau, Erna Schäffler, ganz, ganz wichtig, weil die hat vom Bundesverfassungsgericht aus immer wieder Druck gemacht, dass das auch umgesetzt wird, ja, mit den Männern, ja, und Frauen. Und ja, Elisabeth Selbert war wieder normale Anwältin. Und sie hat selber in Interviews, als sie die neue Frauenbewegung entdeckt hat, dass sie eben die Mutter dieses Gleichberechtigungsgrundsatzes ist, hat sie selber gesagt, ja, ihr ist zugetragen worden, dass sie quasi politisch kaltgestellt wurde, weil sie den Männern zu profiliert war. Also profiliert bedeutet, ja, sie haben sie als Konkurrenz gesehen, aber ich würde auch ganz klar sagen, so eine Oberfeministin, die den Männern immer auf die, ja, Füße tritt, und ihre Frauen mit ihrer
vor allen Dingen Frauen hinter sich,
genau, dass dann denen da den entsprechenden Dampf macht. Also so eine wollten sie nicht weiter dabei haben.
Mhm. Aber sie war noch sehr lange als Anwältin tätig, also bis ins hohe Alter,
ja, habe ich gelesen. Wie das so üblich ist in solchen freien Berufen. So, was sie vermittelt hat, war sie damit auch nicht unglücklich. Aber unter politischen Gesichtspunkten ist das natürlich, es ist eine Sternstunde der Frauen eigentlich, aber Elisabeth Selbert wird dafür abgestraft.
Mhm. Ja. 1994 wurde dann Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes um folgenden Satz noch ergänzt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Warum wurde denn dann 1994 beschlossen, den Gleichheitsgrundsatz noch um diese Formulierung zu ergänzen?
Ja, weil, also es hat zwei Gründe. Also einmal ist in Westdeutschland, in der Bundesrepublik, ganz klar die Erfahrung, das eine ist ein Verfassungsgrundsatz, aber das heißt nicht, dass automatisch, ja, auch die entsprechende Politik gemacht wird. Also es hat viele Wellen immer wieder von Mobilisierung, vor allen Dingen dann auch der neuen Frauenbewegung, Verfassungsrechtlerin, Frauenverbände wie der Deutsche Frauenrat und so mit Lobbyarbeit bedurft, dass wirklich bis heute eigentlich peu à peu kleine Sachen geändert werden. Und der nächste Geschichte ist ja, dann werden die Gesetze angepasst.
Ja,
aber das,
ja,
eine ist das Gesetz und das andere ist die Praxis. Und deshalb dieser Zusatz verpflichtet den Staat, Bund und die Länder und die Kommunen, also auch entsprechend zu handeln. Also zum Beispiel Antidiskriminierungsgesetze, die es, ja, inzwischen gibt, die sind genau deshalb eben daraus hervorgegangen. Das war der eine Grund, die Erfahrung, es tut sich praktisch einfach zu wenig.
Und es dauert eben so lange.
Also. Und die zweite Geschichte war aber, dass es mit 1990, der Wiedervereinigung oder dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik, da war die Vorstellung, du hast es ja am Anfang gesagt, es sollte eigentlich nur vorläufig sein, deshalb heißt es Grundgesetz und, ja, nicht Verfassung. Und die, auch die Abstimmung darüber wurde eben verschoben, bis es wieder ein Deutschland gibt. Und das war die Erwartung, gerade auch bei den oppositionellen Kräften in der DDR, dass man, also erstens war sowieso die Frage, ob sie für eine Wiedervereinigung waren. Die wollten eigentlich eine andere DDR, die meisten. Aber sie wollten, dass was Gemeinsames entwickeln, was ja auch heute gesagt wird. Also, dass viele in Ostdeutschland sich von der Politik abwenden, weil das nicht ihr Ding ist. Sie finden sich da nicht wieder. Und das ist eigentlich, also damals war eben diese Vorstellung, man macht eine neue Verfassung. Das ist nicht gelungen, also weil das einfach rudimentär war. Ich sag mal, im Westen war man auch sehr vorsichtig, da haben viele Angst gehabt, dass das Grundgesetz schlecht, also die neue Verfassung schlechter wird als das Grundgesetz von 48, 49. Aber auf jeden Fall war das nochmal so ein bisschen hinzugucken und zumindest ein paar Forderungen in dieser Wendeanschlusssituation, Wiedervereinigung, dann damit ist es quasi reingekommen.
Die Ergänzung ist ja jetzt auch schon wieder 25 Jahre her und es gibt immer noch was zu tun. Also die Gleichberechtigung ist nach wie vor nicht verwirklicht. Deshalb möchte ich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer fragen, was haltet ihr denn für die drängendsten Probleme? Wo müssen bestehende Nachteile unbedingt beseitigt werden? Schreibt uns doch dazu in die Kommentare bei Podigy oder schreibt eine Mail an Evas Arche. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Und unser Podcast nähert sich für heute schon wieder dem Ende. In den Shownotes verlinken wir noch einige Angaben, die Homepage von Evas Arche, von Frauentouren, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat eine Broschüre zu den Müttern des Grundgesetzes erarbeitet. Die kann im Internet angesehen und bestellt werden. Und die Bundeszentrale für politische Bildung, da gibt es auf der Homepage ein interessantes Dossier zum Grundgesetz und dem Parlamentarischen Rat. Vielen Dank fürs Zuhören für heute. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen zu dieser Folge oder auch zum Podcast allgemein. Ja, heute waren im Gespräch
Claudia von Chilieu von Frauentouren
und Anne Borutzki von Evas Arche. Wir sagen auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.